Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Es ist einer von diesen Fällen, der weit über die Landesgrenzen die Menschen erschüttert hat. Eine Familienkrise nimmt einen Lauf, den wahrscheinlich niemand so erwartet hätte. An einem Sonntag im Januar entführt der Vater nämlich seine eigenen Töchter und verschwindet mit ihnen. Zwar hinterlässt er Spuren, ist der Polizei aber immer mindestens einen Schritt voraus. Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Wir sind Sherin Lacher
und Tanja Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint. Es ist irgendwie mega komisch, weil es ist für uns jetzt, wo wir das aufnehmen, gerade einmal 2 Tage her, seit die letzte Podcast-Folge rausgekommen ist. Aber irgendwie haben wir für ein Live-Event noch so viel zu tun, dass wir irgendwie alles ein bisschen müssen umtakten.
Ja, aber wenn die Folge rauskommt, ist einfach schon etwa in 5 Tagen der Live-Event.
Ich bin jetzt schon nervös, wenn ich daran denke, und es geht noch mehr als 2 Wochen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn die Folge rauskommt, wir sehr fest nervös sind. Ich hoffe ganz fest, dass wir bis zu dem Zeitpunkt besser dran sind, wieder jetzt, weil sonst kommen wir nämlich ins Seich.
Ja. Nein, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um uns gut vorbereitet, um eine coole Show zusammenzustellen für euch. Und ja, da kommt sicher irgendwie gut.
Genau. Und was wir noch sagen wollten, nochmal ein Reminder für unseren Merch. Und zwar könnt ihr jetzt noch eine Woche lang bestellen.
Bis am 24. März.
Genau, damit eigentlich euch ein T-Shirt noch mit dem ersten Batch sozusagen produziert wird. Wir machen nachher eine kleine Produktionspause. Wie lange, wissen wir noch nicht. Aber einfach, dass ihr das wisst, dass wenn ihr euch ein T-Shirt noch jetzt um diese Zeit herum möchtet, dass ihr das jetzt noch bestellen und nachher könnt ihr das Zeit gehen.
Genau, weil wir produzieren halt nur so viel, wie es auch wirklich braucht, weil wir wollen halt nicht zu viel haben, damit sie irgendwie weggeworfen werden oder was auch immer, ja, aus Nachhaltigkeitsgründen.
Ja, wir freuen uns, wenn so ganz viele mit ihrem lebenslänglichen T-Shirt dann durch die Strasse laufen und wir sind in unserem Clan, alle mit dem gleichen T-Shirt. Ich find das recht cool, ganz ehrlich. Aber ja, ich weiss, es ist eine Wunschvorstellung, aber egal. Aber ich denke, damit ihr auch T-Shirts bestellt, müssen wir auch etwas liefern. Und darum würde ich sagen, fangen wir mit dem heutigen Fall an, oder?
Ja, ich freue mich. Ich kenne den Fall so ein bisschen, aber Anja hat mir gesagt, boah, ich habe da mega viel anderes Zeugs herausgefunden, das gar nicht so in den Medien war oder irgendwie nicht ganz so gestummen hat. Und darum, ja, bin ich sehr gespannt.
Ja, ich habe auch zuerst den Fall mal ursprünglich, glaube in einem anderen Podcast gehört und habe dann für die Recherche einfach den Podcast nochmal gehört, um so ein bisschen reinkommen. Und habe dann so ein bisschen gemerkt, hä? Aber die Infos, die ich jetzt hier habe, das sind andere Infos. Kann gut sein, dass die Infos erst gekommen sind, nachdem der Podcast entstanden ist. Ich weiss es auch nicht. Aber ja, wir sind jetzt hier am Zahn der Zeit und jetzt ist das, was man jetzt weiss, gehört ihr jetzt hier. Was ein Teaser.
Ja.
Sie ist anfangs 2000er Jahre gerade frisch auf Lausanne gezogen, wo sie den Matthias kennenlernt. Beide arbeiten beim Tabakhersteller Philip Morris International. Die haben einen Skitag organisiert, wo die Mitarbeitenden von allen Standorten eingeladen sind. Am Abend trifft man sich dann auf ein paar Drinks und die beiden kommen ins Gespräch. Er erzählt ihr, dass er gerade in Bologna arbeitet und wohnt. Sie hat gerade bis vor kurzem dort Jura studiert. Jetzt arbeitet sie als Rechtsanwältin. Irina ist ein Freigeist, der gerne mal spontan ist. Es muss nicht immer alles durchgetaktet und im Voraus organisiert und geplant sein. Er dagegen ist ein Fels in der Brandung, wie sie ihn beschreibt. Er hat die Situation immer im Griff. Die beiden sind, was das angeht, wie Yin und Yang. Tag und Nacht wie Schwarz und Weiß. Aber das scheint genau das zu sein, was die beiden anzieht. Sie treffen sich ab dort ab und zu und verlieben sich dann schlussendlich ineinander. Nach nicht allzu langer Zeit wird Irina dann schwanger. Für die beiden Verliebten ist klar, jetzt wird geheiratet. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint und die beiden sind glücklicher denn je. Toppt wird das Ganze nur noch, wo im Jahr 2005 die beiden Mädchen auf die Welt kommen. Die Livia und die Alessia, Zwillinge. Genauso wie der Matthias und sein Brüder. Für ihn ist das das grösste Geschenk, weil er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Zwillingsbrüder. Am Anfang lebt die frischgebackene Familie noch bei Irina in ihrer kleinen Wohnung in Lausanne. Es ist aber klar, dass das nicht mehr allzu lange möglich ist. 2 Jahre nach der Geburt der beiden Mädchen findet sie dann ein Haus am Genfersee. Es ist ein weisses Gebäude mit Garten im kleinen Örtli Saint-Sulpice im Kanton Waadt. Ein Ort mit knapp mehr als 4'000 Einwohnenden. Auf den Bildern sieht es aus wie ein Ferienort, der See vor der Haustür und die Berge in Sichtweite. Überall hat es Reben und die Mentalität ist irgendwie eine Mischung zwischen der zu Frankreich und der zu Italien. Das aber mit der Superkeit, die man in der Schweiz so schätzt. Für die Irina ist das der Traum, der jetzt in Erfüllung geht. Das, was sie sich immer gewünscht hat. Sie hat einen guten Job, die herzigsten Töchter, die man sich wünschen kann, mit dem Mann, wo sie über alles liebt und eben das daheim am Genfersee. Der Matthias ist eher ein verschlossener Typ. Er zeigt zwar seine Freude und die Liebe gegenüber den fröhlichen Töchtern, sonst lässt er Gefühl aber kaum zu. Er öffnet sich nie gegenüber von seiner Frau, auch nicht dann, wo er plötzlich beruflich ansteht. Er hat immer Pläne gehabt, um mehr zu machen, weiter aufzusteigen. Aber irgendwann merkt er, dass er auf seiner Karriereleiter zuoberst angekommen ist und es jetzt nur noch auf der anderen Seite wieder runtergeht. Seine Frau verdient mehr Geld als er. Das weiss er, weil er eigentlich alle Finanzen verwaltet. Er investiert und versucht, über die Börsen aus seinem Geld mehr zu machen. Aber dann kommt 2008 der Börsencrash. Das bedeutet eigentlich so viel, dass all seine Aktien, die er an verschiedenen Orten hat, den Wert verlieren. Und damit verliert er halt eben auch das Geld, das er investiert hat. Das Leben gleitet am rund 40-Jährigen aus der Hand. Die Kontrolle, die er immer so gern hatte, hat er nicht mehr. Anstatt, dass er sich in eine Therapie begibt oder wenigstens mit der Irina darüber redet, fängt er an, sein Kontrollbedürfnis anders zu kompensieren. Er wird obsessiv, wenn es um kleine Details geht, und wahnsinnig autoritär. Das vor allem gegenüber von seiner Frau. Wo Matthias seine Schwester einmal einen Besuch bei ihnen macht, trifft sie fast einen Schlag. An allem klebt ein Post-it mit irgendwelchen Befehlen und Anweisungen. Die sind aber nicht irgendwie fürs Kindermädchen, sondern für seine eigene Frau. Er stellt Regeln auf, wie seine Kinder spielen haben. Wie die Irina den Kühlschrank muss auf- und zu tun, wie sie die Türen abschliessen soll und so weiter. Das Ganze nicht liebenswürdig formuliert, im Gegenteil. Es sind schroffe Befehle. Wo die beiden einmal das Haus frisch streichen lassen, geht Matthias nachher mit einem Spiegel schauen, ob der Maler auch die Stellen gestrichen hat, wo man nicht einfach so sehen würde. Also er geht wirklich um das Zeug unter und Sachen, die du nicht einmal mit Ablicken und Kehren wirst sehen, geht er mit dem Spiegel kontrollieren. Er ist ein absoluter Tyrann. Gegenüber von seiner Frau wird er auch immer gröber. Er schlägt sie und reisst ihr an den Haar. Zuerst rastet er einmal im Monat aus, dann einmal in der Woche und irgendwann ist es jeden Tag. Die Irina ist am Verzweifeln. Sie holt sich Hilfe in einem Frauenhaus. Dort wird ihr klar, dass sie sich in einer Gewaltspirale befindet und sie dort immer mehr reinrutscht. Sie will das nicht für ihre Kinder und sagt Matthias darum, dass sie sich trennen will. Er kann das nicht begreifen. Für ihn kommt es auch nicht in Frage, dass er umziehen würde, obwohl er eigentlich in Neuchâtel arbeitet. Ihr Vorschlag wäre gewesen, dass er sich dort eine Wohnung nimmt und eine Woche dort wohnt und dann einfach nur aufs Wochenende daheim wäre. Aber das will er nicht. Und so fasst Irina einen Entschluss. Sie mietet eine Wohnung Altsessel bis und zieht dort mit den beiden Mädchen ein. Jedes Wochenende verbringen sie mit dem Papi bei ihm daheim. Unter einer Woche leben sie bei Mami. Das funktioniert eigentlich recht gut. Vielleicht aber nur darum, weil er einfach nicht glaubt, dass das jetzt endgültig ist. Für ihn ist klar, dass die Rina und seine blonden Töchter dann irgendwann wieder zurückkommen. Er sieht nicht, dass er etwas falsch gemacht hat und versucht darum, immer seine Frau zu überreden, dass sie wieder zurückkommt. Anfangs Januar 2011 nimmt sie ihm dann auch diese Hoffnung. Sie schreibt ihm eine E-Mail und erklärt, dass sie die Scheidung will. Damit löst sie ein Inferno aus. Der Matthias fühlt sich demütigt. Mit dieser Situation und dieser Art von Kontrollverlust kann er nicht umgehen. Und er sieht nur einen Ausweg. Für den schmiedet er jetzt einen Plan. Am Wochenende vom 29. und 30. Januar 2011 sind Livia und Alessia wie immer bei ihrem Papi. Am Sonntagnachmittag um 10 vor 4 kommt Irina von ihrem Mann ein SMS über. Er wähle die beiden Mädchen nochmal eine Nacht behalten und bringe sie dann am nächsten Morgen in die Schule. Für sie kommt das nicht in Frage. Sie versucht, den Matthias zu erreichen, aber der geht nicht ans Telefon. Erst so um die 6 Uhr herum meldet er sich. Er sei kurz angebunden, weil er für seinen Cousin und andere Familienmitglieder gekocht habe. Er bringe die Mädchen am nächsten Tag in die Schule. Sie würden über Nacht noch bei ihm bleiben und bei ihm schlafen. Aber der Irina passt das gar nicht. Das ist nicht die Abmachung. Sie will das nicht. Die Mädchen müssen ins Bett und sie kommen sie jetzt holen. Da hängt der Matthias auf. Die Irina macht sich auf den Weg zu ihrem ehemaligen Daheim. Aber da macht niemand auf. Sie sucht in der Nachbarschaft und fragt die Leute, ob sie ihre Töchter gesehen haben. Aber nach der 1 am Nachmittag hat niemand mehr die beiden Mädchen gesehen. Weil die Irina immer noch die Schlüssel zum Haus hat, geht sie rein. Wie immer ist alles aufgeräumt, aber irgendetwas ist komisch. Die beiden Stofftiere von ihren Töchtern liegen im Kinderzimmer. Ohne den Kasimir und Mathilda, ein Schöfli und ein pinkiges Häsli, gehen die beiden nämlich nie nachher. Vor allem nicht, wenn sie auswärts würden schlafen. Das ist der Zeitpunkt, wo sich die Irina bei der Polizei meldet. Sie erzählt den Beamtinnen, was passiert ist und dass sie vermutet, dass ihre Mann Zwilling entführt hat. Das Problem ist aber, dass die Polizei in dem Moment keinen Grund sieht, dass die beiden Mädchen in Gefahr sein könnten. Schließlich passiert es öfters, dass ein Vater oder eine Mutter, die in getrennten Verhältnissen leben, ihre Kinder mal einmal nicht abgeben wollen. Die PolizistInnen gehen darum davon aus, dass der Matthias darum einfach einen Ausflug mit dem Mädchen macht und sie dann am nächsten Morgen, wie versprochen, in die Schule bringt. Der Irina bleibt nichts anderes übrig, als zurück zum Haus zu gehen. Von dort läutet sie der Mutter von Matthias an und dem Kindermädchen. Aber auch die wissen nicht, woher der 43-Jährige könnte verschwunden sein. Die Irina stellt das ganze Haus auf den Kopf, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis zu finden, woher der Matthias die beiden Mädchen hätte können verschleppt haben. Es ist schon nach Mitternacht, wo die Irina etwas findet, wo dann auch für die Polizei Grund genug ist, ein Verbrechen zu vermuten. In einer Schublade liegt nämlich neben einer goldigen Uhr ein handgeschriebenes Dokument von Matthias. Es ist sein Testament, das er erst gerade eine Woche im Voraus geschrieben hat. Dort drinnen steht, dass, wenn ihm etwas zustossen würde, sein ganzer Besitz an seine Töchter würde gehen. Wären die aber aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, das Erbe entgegenzunehmen, ginge sein ganzes Vermögen an seine Geschwister. Wieso sollten die beiden Mädchen nicht in der Lage sein, zu erben? Wieso, wenn nicht er geplant hätte, ihnen etwas anzutun? Spätestens jetzt steigt in der Irina der letzte Rest der Panik auf. Bis jetzt hat sie sich noch einreden, dass der Matthias wirklich nur einen Ausflug macht. Aber nachdem sie das Testament gesehen hat, ist auch diese Hoffnung verschwunden. Die Polizei sucht jetzt unterhalb von Lausanne das Seeufer ab, weil der Matthias dort einmal gerne spazieren ist und weil er mit dem Boot von seinem Arbeitgeber dort einmal auf den See rausgefahren ist. Sie setzen eine Fahndung nach dem schwarzen Audi mit dem wattländischen Kennzeichen aus. Aber an beiden Enden bleibt die Suche erfolglos. Die Rina will, dass die Polizei das Handy von Matthias ortet. Dafür muss sie ein Dokument unterschreiben, dass, wenn die teure Massnahme erfolglos wäre, sie die Kosten selber müsste tragen. Tatsächlich kann sein GPS geortet werden. Und zwar zu Frankreich. Bei Montlimar ist er ab der Autobahn. Das ist nochmal ein ziemliches Stückchen unter Lyon. Ab dieser Autobahn ist er so um die 5 Uhr herum drauf gefahren. Damit ist klar, dass er schon lange zu Frankreich war, wo er mit Irina telefoniert hat und behauptet hat, dass er für seinen Cousin kocht. Jetzt sucht die französische Polizei in der Nähe alle möglichen Hotels und Hostels ab, aber finden tut man von ihm, den Töchtern und dem Auto nichts. Wahrscheinlich haben die drei etwas abseits irgendwo im Auto geschlafen. Es ist Januar, dementsprechend muss es wahnsinnig kalt sein. Am Montagmorgen wartet dann Irina mit ein paar Polizeibeamtinnen vor der Schule. Wo die beiden Mädchen aber auch dort nicht auftauchen, gehen sie in die Klasse. Leider weiss auch dort niemand etwas. Unterdessen ist die ganze Verwandtschaft von der Familie und vor allem von Matthias benachrichtigt worden. Aber auch sie wissen nichts. Irina meldet sich beim Chef von Matthias. Sie will wissen, ob der sich bei ihm abgemeldet oder krank gemeldet hätte, aber der weiss auch nichts. Matthias sei einfach nicht auftaucht an diesem Morgen. Daraufhin läutet sie bei der Bank von ihrem Mann an. Sie bittet dort darum, dass man seine Karte orten würde, sie aber ja nicht sperren, weil man ihn darum so nicht mehr könnte weiterverfolgen könnte. Dann passiert lang nichts. Die Polizei sucht zwar weiter an allen erdenklichen Orten, aber man hat wie keine Anhaltspunkte mehr. Am Mittwoch kommt dann der Anruf der Bank. Und Matthias ist Kärtchen sei am Montag zu Marseille in einem Geldautomat geortet worden. Dort hat er 7'500 Franken abgehoben. Die Polizei setzt sofort alle Kräfte darauf, ihn in Marseille zu finden. Auf einer Überwachungskamera von einem Parkhaus sieht man ihn dann, wie er mit dem Auto reinfährt, davonläuft und ein bisschen später wieder zurückkommt. In dieser Zeit wird er das Geld abgehoben haben und eine Postkarte gekauft haben. Die ist nämlich schon bei der Irina eingetrudelt. Ohne dich kann ich nicht leben. Du fehlst mir so sehr, aber jetzt ist es zu spät. Ohne das gemeinsame Sorgerecht schaffe ich das nicht. Ich bin verrückt, krank und zerstört. Ich kann nicht mehr. Alles, was ich wollte, ist eine Familie. Für die Irina ist klar, sie geht auf Marseille. Und zwar so schnell wie möglich. Noch am gleichen Abend fährt sie ein Kollege mit dem Auto auf Frankreich. Aber dort ist der Matthias schon lange nicht mehr. Einen Tag später landet wieder eine Postkarte im Briefkasten von der Irina. Weil die aber zu Marseille ist, wird sie von der Polizei abgefangen. Auch auf deren stehen die Sätze, die aus der Verzweiflung heraus müssen entstanden sein. Am 3. Februar kommen dann 8 Briefe bei der Irina an. Darinnen verteilt sind 4'000 Franken. Der letzte der Briefe gewichtet am schwersten. Meine Liebe, ich wollte mit Ihnen sterben, aber es ist anders gekommen. Ich werde der Letzte sein, der stirbt. Die Mädchen ruhen in Frieden. Sie haben nicht gelitten. Sie sind an einem friedlichen Ort. Du wirst sie nie mehr sehen. Ich hoffe, dass du dir nicht das Leben nimmst. Am 4. Februar kommt dann die Meldung der italienischen Polizei. Wir haben einen Mann gefunden, der sich an einem Bahnhof vor einen Zug geworfen hat und sich dort damit das Leben genommen hat. Es ist der Matthias Schepp.
Oh mein Gott, wo du den Brief vorgelesen hast, ist mir einfach alles kalt der Rücken eben gelaufen. Oh Mann.
Ich habe einen Doc gesehen von der Irina, wo sie davon erzählt. Und ich finde es mega heftig, wie stark sie wirkt, wo sie das eben erzählt. Aber du merkst ihr an, wie es ihr, glaube ich, jedes Mal, wenn sie daran denkt, auch immer noch kalter Rücken abläuft. Er sagt ihr dann eigentlich, dass er ihre Töchter umgebracht hat und sich selber auch will umbringen. Und dadurch, dass er halt eben selber sich jetzt umgebracht hat, was jetzt klar ist, ist halt wie vorher schon mal klar, dass das alles so eingetroffen ist.
Mhm.
Von den beiden Mädchen gibt es keine Spur. Nur der schwarze Audi findet man auf einem Parkplatz neben einem Bahnhof. Mittlerweile ist nicht nur die französische und die Schweizer Polizei involviert. Auch Italien und Korsika beteiligen sich an der Suche nach den Zwillingen. Jeder Schritt von Matthias wird überprüft und rekonstruiert. Am Sonntag, am 30. Januar, hat er so gegen die 1 seine beiden Töchter reingerufen. Er hat sein Auto gepackt und ist mit ihnen in Richtung Morsch gefahren. An einer Tanke hat er ihn angehalten und der Irina das SMS geschrieben, dass er die beiden Mädchen über Nacht behalten wollte. Kurz nach der 6 Uhr passiert der schwarze Audi dann die Grenze zu Frankreich. Eine halbe Stunde später kommt er zu Lyon an. Dort erreicht ihn dann die Irina und er behauptet, dass er gerade für seinen Cousin gekocht hat. In der Nacht oder vielleicht erst am nächsten Morgen früh fährt er auf Marseille. Dort hebt er dann um den Mittag um das Geld ab und er bucht auch eine Dreierkabine auf einer Fähre Richtung Korsika. Und auf diese Fahrt der schwarze Audi auch noch am Montagabend. Zwar hat er eben eine Kabine für 3 Personen gebucht, gesehen hat die beiden Mädchen auf dieser Fähre aber nie jemand. Ein paar Leute, die gerade in der Nähe geschlafen haben, behaupten zwar, sie hätten Kinder hören brüllen. Ob das aber die Alessia und Livia waren, weiss man nicht. Auch die Spusi kann ihre Kabine 211 keine DNA sicherstellen. Weder die von den Mädchen, noch die von Matthias. Es kann also gut sein, dass die Putzkräfte einfach sehr, sehr sauber waren. Es gibt auf der Fähre auch keine Überwachungsbilder, wo die beiden Mädchen zu sehen sind. Am 1. Februar legt die Fähre dann in Propriano an. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ich habe hier ein paar Ortsnamen, wo ich mir nicht 100% sicher bin. Das ist eine Stadt auf Korsika. Dort verlässt Matthias das Schiff. Am Abend vom gleichen Tag fährt er dann auf eine andere Fähre in Bastia. Das ist auf der ganz anderen Seite der Insel. Eine Fahrt mit dem Auto etwa 3 Stunden und 20 Minuten. Er fährt dann mit dem Schiff bis Toulon. Von dort schickt er seine 2. Postkarte und fährt dann weiter in Richtung Vietri sul Mare. Das ist etwas unterhalb von Neapel, also Italien. Dort fährt er wieder von Bord und geht in die Innenstadt. Dort wird er gesehen, wie er in einem Resti isst. Allein. Am Nachmittag fährt er weiter in Richtung Apulien und schreibt dort die 8 Briefe an die Irina. Am späten Abend vom 3. Februar fährt er dann auf der Strasse in Richtung Cerinola Campagna, haltet an einem Bahnhof an und springt dort aufs Gleis. Am 10.47 Uhr fährt der Intercity mit 200 km/h in den Bahnhof ein. Wo der Matthias den Zug bemerkt, kehrt er sich um, damit er seinem Ende nicht ins Gesicht schauen muss. Am Auto findet die Polizei Lehmspuren. Mit unzähligen Proben versuchen sie herauszufinden, von wo der Dreck kommt. Vielleicht ist der vom Ort, wo der Matthias seine beiden Töchter vergraben hat. Aber der Lehm zuzuordnen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Neben dem Leichnam von Matthias findet man einen Kugelschreiber von der Fähre, die von Marseille Richtung Korsika gefahren ist. Auch auf dieser versucht man Hinweise oder DNA-Spuren zu finden von den Kindern. Vielleicht hat die eines von beiden ja mit dem Stift etwas gezeichnet. Und so würde sich wenigstens die Frage klären, ob die beiden Mädchen wenigstens noch dort auf der Fähre dabei gewesen wären. Aber auch auf dem Stift findet man nichts. Das Handy, das schon lange ausgeschaltet ist, man aber im Nachhinein mit dem Gerät wenigstens noch die Route herausfinden konnte, die er gemacht hat, das hat es komplett verscheppert beim Zusammenstoß mit dem Zug. Man kann auch nicht mehr herausfinden, ob der Matthias irgendwo einen Abstecher in die Pampa rausgemacht hat, wo er seine Töchter hat können vergraben haben. Am Auto, genauer gesagt im Kofferraum, findet man dann aber gleich DNA-Spuren von den beiden Mädchen. Man geht davon aus, dass er sie dort hinten vielleicht zum Grab transportiert hat. Beweisen kann man das ohne Gleiche aber leider nicht. Es ist auch mit Sicherheit keine Kurzschlussreaktion von Matthias, dass er seine Töchter entführt hat. Zwischen dem E-Mail von der Irina, wo sie ihm geschrieben hat, dass sie sich scheiden will, und der Tat, hat er auf seinem Geschäftscomputer nämlich nach Waffen, Gift und Selbstmord gesucht. Gegenüber von seinen Töchtern ist er bis im Januar 2011 nie gewalttätig geworden. PsychologInnen gehen aber davon aus, dass er sich so demütigend gefühlt hat durch die Irina, dass seine Töchter, die er eigentlich über alles geliebt hat, zum Objekt geworden sind, um sich an seiner Ex-Partnerin zu rächen. Alles, was er wollte, ist ihr weh zu tun. In seinen Augen war sie schuld daran, dass es ihm so schlecht geht und dass er die Kontrolle verloren hat.
Eigentlich war doch einfach nur die Börse die Schuld gewesen. Nein, Spaß. Aber
die Börse, ja, genau. Der Börsencrash von 2008 ist die Schuld.
Ja.
Nein, ich glaube halt wirklich, dass der Mann ein Problem hatte, bei sich selber ein Problem zu erkennen. Er hat seine Probleme immer auf die anderen projiziert und war immer der Meinung gewesen, seine Probleme sind am wichtigsten und alle anderen müssen sich jetzt um seine Probleme kümmern. Er hat zum Beispiel auch mal einmal, wo die vier auf dem Weg sind in die Body oder ins Hallenbad, irgendwie sind sie alle miteinander losgefahren und wegen einer Kleinigkeit hat die Irina und Matthias angefangen zu streiten. Und irgendwann ist es ruhig gewesen und vor einem Kreisel haltet er einfach an, macht die Türen aus, schöpft Irina wie raus, macht die Türen wieder zu und fährt weiter.
Was? Und
zum Glück hat sie den Schlüssel gehabt. Ja, einfach auf der Strasse, einfach aus dem Nichts, weil sie zusammen gestritten haben und er mit der Situation vom Streit nicht, nicht können umgehen. Und sie hat dann heimjumpen und zum Glück hat sie den Schlüssel gehabt und so, aber das waren so kleine Sachen gewesen, wo er einfach das Gefühl hatte, alle anderen sind jetzt die Schuld und er sei jetzt Opfer. Und ich glaube, er hat es sehr oft so projiziert und darum hat das in seinem Kopf auch so ein Hirngespinst gemacht und er hat das alles auf Irina geschoben, dass sie schuld ist an allem und an der Scheidung und dass es nicht läuft und dass er irgendwie ein Jobproblem hat und Geldproblem hat und nicht mehr weiter raufkommt und was weiß ich, alles war seine Schuld gewesen. Und darum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich gleich wie Antalessia irgendwann nur noch als der verletzliche Punkt von seiner Frau gesehen hat, wo er dann einfach irgendwie ausgenutzt hat und sie für ihn nicht mehr Kind gewesen sind, sondern eben der verletzliche Punkt von seiner Frau. Livia und Alessia sind zu dem Zeitpunkt gerade mal 6 gewesen. Sie sind nie mehr auftaucht. Die Irina gibt aber bis heute die Hoffnung nicht auf, dass ihre beiden Töchter irgendwo ein neues Zuhause gefunden hat und ihre Mann das nicht übers Herz gebracht hat, die beiden zu ermorden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube leider nicht so ganz dran. Ich glaube wirklich, der Matthias hat so eine starke Wut auf seine Frau gehabt, dass er alles gemacht hätte. Ich weiss leider auch nicht, ob er religiös oder spirituell war. In vielen Kulturen glaubt man ja daran, dass man nach dem Tod wieder vereint wird mit seinen Liebsten oder mit denen, die man vereint sein will. Wer weiss, vielleicht hat er wirklich so Angst gehabt, dass er mit der Scheidung seine Töchter verliert oder dass sie ihm weggenommen werden, dass er sich für diesen Weg entschieden hat, um mit Livia und Alessia irgendwie vereint zu sein, um mit ihnen zusammen zu sein. Noch viel eher glaube ich aber wirklich, dass er die beiden Mädchen nur so als Mittel zum Zweck gesehen hat und seiner Frau so hat wehtun.
Also ich finde es mega herzig, dass sie noch daran glaubt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es macht doch auch kaputt, wenn man nie abschliessen kann damit. So. Und ja, es ist halt eh noch unwahrscheinlich, dass irgendwo noch lebt. Aber irgendwie, ja. Ich glaube, als Mutter ist es auch noch schwieriger, um dann wieder so wahrhaben und einzusehen, dass die jetzt nie mehr kommen.
Ja, ich glaube vor allem auch aus ihrer Sicht, sie könnte ihren Töchtern ja niemals etwas antun. Und ich glaube, aus ihrer Sicht kann ja das wie der Mann, den sie so fest geliebt hat am Anfang, auch nicht wollen. Also darum glaubt sie einfach fest, dass irgendwie die vielleicht zu Kanada leben, bei irgendwelchen Bekannten von ihrem Mann oder so. Ich meine, das wäre ja wirklich auch zu wünschen. Das ist so, ja, ich weiß auch nicht.
Voll.
Aus der Familie hat kaum jemand mit der Presse geredet. Nur mit Irina hat ihre Geschichte immer und immer und immer wieder erzählt. Sie hofft bis heute, dass ihre Töchter eben wieder vorkommen. Die beiden wären mittlerweile 19 und möchten sich wahrscheinlich nur noch vage daran erinnern, was vor ihrer Entführung war. Der Fall der Familie Schepp hat, wie ich schon gesagt habe, nicht nur in der Schweiz eine grosse Anteilnahme mit sich gebracht, Es ist bewiesen, dass die Entführungs- und Vermisstenfälle von weissen, herzigen Kindern in unseren Breitengrad in der Öffentlichkeit mehr Anklang finden, weder die von zum Beispiel dunkelhäutigen Kindern oder Kindern, die schon ein bisschen älter sind oder so. So war das zum Beispiel auch bei der Maddie McCann, die 2007 in den Ferien plötzlich verschwunden ist. Sie ist halt auch ein Mädchen von Deutschland, ein mega, mega herziges Kind mit grossen, schönen Augen und blonden Haaren und also wirklich so mega, mega herzig, so ein Bilderbuch-Kind eigentlich. Und der Fall ist auch riesengroß besprochen worden. Der wird bis heute riesengroß besprochen. Es gibt unzählige Podcasts, Dokumentationen und so weiter über sie. Vor ziemlich genau einem Jahr hat dann ein polnisches Mädchen oder eine junge Frau behauptet, dass sie die verschwundene Maddie sei. Das ist auch sehr fest durch die Medien in dieser Zeit. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das irgendwie nicht mitbekommen hat. Die hat auf TikTok oder Instagram ursprünglich in einem Video behauptet, sie sei die verschwundene Maddie McCann.
Ja, voll. Irgendwie hat sie, glaube ich, etwas, ein gleiches Muster im Auge gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, schau, das ist genau das Gleiche. Darum bin ich jetzt Maddie irgendwie. Und sie möge sich nicht mehr an die Kindheit erinnern oder sowas.
Ja, genau. Sie hat so gesagt, also ja, sie mögen sich an die ersten 5 Lebensjahre gar nicht erinnern und es könne sehr gut sein, dass ihre Eltern halt nicht ihre Eltern sind. Sie glaube fest daran und sie glaube fest daran, dass sie eigentlich die verschwundene Maddie sei. Sie wäre auch ungefähr in dem Alter gewesen, wo die Maddie jetzt wäre. Also die beiden sind recht gleich alt. Und nach all dem Medienrummel, also es haben alle spekuliert. In der Schweiz ist spekuliert worden, in den USA ist spekuliert worden, überall ist spekuliert worden, ob jetzt das wirklich die verschwundene Maddie McCann ist. Natürlich bei den Eltern, die sich auch sehr fest in die Medien begeben haben, die haben auch mega viele Interviews gegeben. So. Bei denen hat das Hoffnung geweckt. Hoffnung, wo sie jetzt also halt viele Jahre wie so immer ein bisschen gehabt haben, aber irgendwo musst du auch damit abschliessen. Die haben schließlich noch andere Kinder, also sicher eine Tochter haben sie noch, die ich weiss. Man hat dann mit einem DNA-Test herausgefunden, dass die Julia Faustina, also die, die behauptet hat, Maddie zu sein, nicht die Maddie kann sein. Daraufhin hat es ExpertInnen gegeben, die dann aber gesagt haben, dass doch die Julia eher der Livia Schepp gleichen. Eben einem von diesen Zwillingsmädchen in unserem Fall. Die Irina hat sich dann auch mit der Julia in Verbindung gesetzt und will, dass sie einen DNA-Test macht. Dort ist dann aber auch herausgekommen, dass es sich leider nicht um die Livia handelt. Was genau die Julia Faustina dazu bewegt hat, zu behaupten, dass sie eines von diesen vermissten Kindern sei, ist nicht so ganz klar. Ihre Eltern haben auch dazu Stellung genommen und gesagt, dass Julia auf keinen Fall eines von diesen Kindern sein könne, weil sie halt eben ihre liebliche Tochter ist. Also ich meine, Eltern werden das ja wohl wissen, oder?
Ja, die wissen wahrscheinlich schon, wer sie auf die Welt gebracht haben und wer nicht. Wahrscheinlich hat sie einfach Aufmerksamkeit wollen, ne? Also habe ich das Gefühl.
Ja, also die Familie sagt auch, dass ihre Tochter eben unter psychischen Problemen leide und ihre Medikamente nicht regelmässig einnehmen würde. Zudem ist die mittlerweile 22-Jährige halt einfach 3 Jahre älter, weder die Livia und Alessia heute wären. Die wären 19. Genau. Und ich meine, klar, wenn man ein Kind entführt hat, würde man das niemals zugeben. Man hat sich eine Geschichte ausgedacht, wo das Kind die ersten 5 Jahre gewesen wäre. Aber trotzdem ist irgendwie, also denke ich mal so, würde das niemals Kind herausfinden, dass sie doch entführt worden wäre und dass jemand behauptet, eines von diesen Kindern zu sein und dann findet man heraus, dass sie es nicht ist und dann behauptet man einfach, es ist ein anderes entführtes Kind und dadurch tut mir dann Irina mega leid, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch wenn es nur ein kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht war, aber es war wahrscheinlich ein Hoffnungsschimmer gewesen, irgendwie. Vielleicht ist meine Tochter gleich noch da draußen und vielleicht ist die andere ja gleich auch noch da. Also, wenn ja die eine noch lebt, kann es gut sein, dass die andere auch noch lebt. Und das wirbelt alles wieder auf und das bringt alles wieder vor. Die ganzen Medienhäuser, die wahrscheinlich wieder versucht haben, irgendwo ein Interview überzukommen, wieder irgendwie von ihr haben wollen wissen, und was glauben sie, ist es ihre Tochter und so. Und ich verstehe die Medienhäuser dadurch. Ich meine, das ist ein riesiges Ding. Und irgendein Mädchen behauptet, dass sie das entführte Kind ist, das 2011 entführt worden ist. Also
ja,
völlig,
und wäre ja auch krass, wenn es wirklich sie gewesen wäre. Ich meine, dann wäre es ja ein richtiges Medienspektakel gewesen. Aber ja.
Ja, ich meine, stell dir vor, ja. Das wäre ja etwas Wunderschönes gewesen, wenn wenigstens eins von diesen beiden Mädchen wieder zurückgefunden hat. Aber ja, leider sind Livia und Alessia genauso wie die Medi bis heute immer noch verschwunden. Es gibt bei der Medi einen Verdächtigen, wo der Prozess aber immer irgendwo wieder verschoben wird und so. Man ist sich nicht ganz sicher, hat jetzt der irgendwo Dreck am Stecken, hat der etwas damit zu tun. Es gibt mehrere Indizien, aber wo die Medi wäre und ob die Medi noch leben würde, das weiss man halt eben gleich nicht. Es gibt generierte Bilder von all diesen Kindern, wie sie mittlerweile aussehen würden. Die lade ich euch im Verlauf der Woche dann auch nochmal auf Insta und Facebook auf, genauso wie die restlichen Bilder vom Fall. Für den Fall, dass halt Livia und Alessia tatsächlich noch irgendwo sind, könnten solche Bilder halt helfen. Klar, die würden nicht genau so aussehen. Das Leben macht quasi mit Menschen, was es will, in dem Sinn. Aber mittlerweile ist Technik genug gut, dass man so ungefähr herausfinden kann, wie sich die Gesichtszüge verändert hätten. Auch dadurch, dass man halt weiss, wie der Matthias ausgesehen hat, wie die Irina aussieht, kann man das auch so ein bisschen ja, nachempfinden. Und ja, wer weiss, vielleicht irgendwann ist, aber ich glaube, die Hoffnung ist recht klein und ja.
Ja, und für alle, die Bilder sehen wollen, könnt ihr gerne auf Insta schauen und uns auch gerne auf Spotify bewerten mit 5 Sternchen. Wäre natürlich mega lieb. Würde uns mega viel helfen.
True Crime Tipps. Okay, für all die, die den Fall Medi McCann noch nicht können, es gibt eben, wie schon gesagt, unzählige Podcasts darüber, die sich sehr intensiv mit diesen Fällen auseinandergesetzt haben. Unter anderem zum Beispiel «Mord auf Ex», ein Podcast, den wir beide sehr gerne hören, hat auch über den Fall geredet. Wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast den Namen Medi McCann eingebt, dann kommen da ganz, ganz viele Podcasts über solche, die sich nur mit dem Fall beschäftigen, solche, die einfach im Verlauf ihrer Podcast-Geschichte damit auseinandergesetzt haben, solche, die es machen, bei mir jetzt Fall machen. Und dann habe ich aber noch einen anderen Tipp für alle, die den Fall schon können. Und zwar ist das eine Netflix-Serie, die heisst auf Deutsch «Die Schlange», auf Englisch «The Serpent». Und zwar spielt die in Südostasien in den 1970er Jahren. Und es geht hier eigentlich um einen Mann, der zusammen mit seiner Partnerin Touris auf einem Hippie-Trail unter Drogen setzt, betäubt und sie dann schlussendlich tötet. Er stellt ihnen den Pass und nimmt quasi wie denen ihre Identitäten an. Und so tarnt er eigentlich seine Geschäfte als Edelsteinhändler sozusagen. Also er schmuggelt und handelt mit Diamanten und so weiter. Und eigentlich wird die Geschichte aus der Sicht eines niederländischen Diplomaten erzählt, Hermann Knippenberg und seiner Frau der Angela. Die versuchen, dem Verbrecher quasi auf die Schlicht zu kommen und reisen dann auch dorthin und versuchen, seine Spuren zu verfolgen und halt zu verhindern, dass er noch mehr Touris ermordet, vor allem. Und ich finde es eine sehr coole Serie. Es ist eine Miniserie. Unbedingt sehenswert. Es beruht auf den wahren Begebenheiten. Also der Täter hat es tatsächlich gegeben, der mit seiner Partnerin zusammen gemordet hat und aus diesen Beweggründen und so. Aber gewisse Sachen sind halt gleich dazu gedichtet. So wie wir das so kennen von diesen Netflix-Serien, was es ja natürlich einfach umso spannender macht.
Klingt mega spannend, aber immer aktuell. Immer wenn ich freie Zeit habe, einfach Germany's Next Topmodel schauen. Und ich kann den später schauen. Irgendwann mal.
Weißt du, jetzt wirken wir so wie so die, wie soll ich sagen, die Trash-TV-Opfer.
Ja.
Also nicht, dass Trash-TV-ZuschauerInnen Opfer wären, sondern mehr so, man wird immer ein bisschen komisch angeschaut, wenn man sagt, man schaut Germany's Next Topmodel. Aber ich muss sagen, Berufsfeld.
Ja.
Ja, ich glaube auch. Aber so in dem Berufsfeld, wo wir uns befinden, ist es irgendwo Voraussetzung, dass du dich auch nur ein bisschen mit Trash-TV auskennst. Dass du so gewisse Persönlichkeiten einfach kennst, dass du dich ein bisschen, ja, ein paar bei unserem Geschäft schauen, Dschungelcamp, das ist etwas, das kann ich mir gar nicht reinziehen. Oder was weiß ich, Bachelor kann ich auch nicht mehr schauen. Aber Germany's Next Topmodel, vor allem jetzt mit den Männern, finde ich das grossartig. Gell? Sag jetzt lieber
um. Ja, also gut. Schaut entweder Germany's Next Topmodel oder The Serpent. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dann sehen wir euch bald. Und für den Rest.
Für die, die alleine werden können.
Ja, genau.
Ja.
Und den Rest wieder in 2 Wochen. Ja.
Ja. Und wir nehmen euch natürlich trotzdem auf Insta und Facebook mit an unseren Live-Event. Es findet in diesen 2 Wochen auch der Swiss Podcast Award statt. Mhm. Dort könnt ihr auch mitkommen auf unseren Social Media Kanälen. Also
genau.
Wir versuchen dort ein bisschen fleissiger Stories zu machen, wie normalerweise. Einfach, dass vor allem am Live-Event auch ein bisschen die dabei sein können, die nicht dabei sind.
Ja.
Was wir schon mal können sagen, das sind wir jetzt auch mehrmals gefragt worden. Der Fall, den wir live werden erzählen, den werden am Schluss alle können hören. Also ihr verpasst hier. Ja, mal vielleicht verpasst ihr ein bisschen etwas, aber
das Gross und Ganz
der Fall auf jeden Fall nicht.
Ja, genau.
Genau. Gut, in dem Fall entweder sehen wir euch am Freitag oder wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.